So, grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, vor allem in Deutschland. Ich meine, was ist da los in der Bundesrepublik? Ein so tüchtiges Land, die großartige Bundesrepublik, die innerhalb von wenigen Jahrzehnten aufgestiegen ist, raketenmäßig abgegangen ist aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs zu diesem weltweit bewunderten Erfolgsmodell, auch politisch. Ich meine, was hat man da für Leute gesehen in der vordersten Reihe? Und dann diese Trauerspiele da, diese fürchterlichen Darbietungen da, diese Abgründe, die sich diese Woche geöffnet haben. Meine Damen und Herren, wenn ich hier ein Solidaritätskerzchen für die Deutschen anzünden könnte, ich würde es tun, denn verrückt sind ja nicht die Deutschen. Verrückt ist die politische Klasse, ist diese Klasspolitik da im Bundestag, die sich weigert, die Probleme zu lösen, die sich hinter Brandmauern verschanzen, die die Demokratie hinter Brandmauern ausgrenzen wollen. Sie reden von Demokratie, aber sie haben keine Ahnung, was Demokratie ist, meine Damen und Herren. Sie nehmen die Demokratie nicht ernst, sie nehmen nur sich selber ernst. Ich habe davon gesprochen in meinen letzten beiden Sendungen. Das ist ein Einparteienkartell, das ist sozusagen eine grün, halbsozialistisch, pseudobürgerliche Einheitspartei, die sich da aufspreizt im Bundestag und die so tut, als stehe sie für Deutschland. Dabei ist das nicht Deutschland. Es gibt noch ein anderes Deutschland. Es gibt sehr viele Deutsche, die haben genug von diesem, entschuldigen Sie den Ausdruck, von diesem Affentheater. Die wollen, dass politische Lösungen gesucht werden, aber das findet nicht statt. Und das erfüllt die Betrachter jetzt auch aus dem Ausland mit qualifizierter Sorge, aber eben auch mit ernst gemeintem Mitgefühl. Diese Sendung widmen wir vor allem den eben sturmgebeutelten Deutschen. Wir reden ja jetzt nur über Migration, aber die wirtschaftlichen Probleme, die es ja auch anzupacken gelte, die sind überhaupt nicht auf der Agenda. Also hier muss ein demokratisches Machtwort durch den Bürger gesprochen werden. Wir begrüßen aber auch alle Österreicher selbstverständlich. Es zeichnet sich ab in dieser Woche. Ich glaube, Dienstag ist die Deadline. Dann sollten Sie wieder eine Regierung haben. Wir sind zuversichtlich und wir begrüßen natürlich auch alle Zuschauer in den Ländern, die wir jetzt nicht erwähnt haben, in denen Sie aber auch mit Spannung und Aufmerksamkeit und hoffentlich auch skeptischem Wohlwollen dabei sind. Sie sind hier, um das der Vollständigkeit halber noch nachzutragen, goldrichtig bei Weltwoche Daily, internationale Ausgabe am Montag, dem 3. Februar 2025. Nicht verzweifeln, nicht verzagen, Weltwoche Daily fragen oder wenigstens Weltwoche Daily schauen. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ist Ihnen aufgefallen, dass plötzlich auch etablierte Banken wie die UBS von steigenden Silberpreisen ausgehen? Der Grund: Silber ist nicht nur das älteste Geldmetall der Geschichte, es ist auch ein zunehmend gefragtes Industriemetall. Schon 70% des Silbers gehen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Silbernachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot überschreiten, denn in jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber. Doch wie kann man vom Potenzial von Silber profitieren? Eröffnen Sie jetzt ein S-Deposito, der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, also in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, für jeden Euro, den Sie einzahlen, erwerben Sie reines Silber. Zugleich bleiben Sie genauso flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber auf Ihren Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf, wichtig, silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und wir kommen gleich zur nächsten Werbeanzeige. nämlich zur Werbung in eigener Sache. Skiwochenende für Leser, Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa vom 29. bis 31. März 2025. Das Kult-Skiwochenende der Weltwoche. Größte Meinungsvielfalt und vor allem größte Meinungsoffenheit auf engstem Raum in den freimachenden Schweizer Bergen. Bergluft macht frei und beim Skifahren geht sowieso alles, fallen die Sorgen von einem ab. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang Reinhard May. Aber in Arosa sind sie auch schon mehrheitlich über den tristen, grauen Wolken von Berlin und diesen europäischen Städten da, die im Elend ihrer politisch verursachten Probleme versinken. 29. bis 31. März 2025, und ich kann Ihnen sagen, da werden Sie hochinteressante Leute kennenlernen aus der ganzen Welt. Wir hatten Leute aus China dabei, aus Thailand, Deutschland, Österreich und so weiter und so weiter. Unternehmer, Angestellte, Intellektuelle, Pseudo-Intellektuelle, alles Mögliche und sehr, sehr spannend, humorvoll, toll gemacht. Unternehmerisch geführt, das Hotel Arosa Kulm, ein ganz glamouröser Ort mit fantastischer, geschichtsträchtiger Vergangenheit, aber auch einer großen Zukunft, weil das jetzt wieder mit Akribie und auch unternehmerischem Elan da nach vorne gebracht wird. Sehr sympathisch, aber auch sehr familiär. Und sie haben die Gelegenheit, Folgendes zu machen. Ein Tag auf der Skipiste mit Roger Köppel, das bin ich, Weltwoche-Redaktoren und Lesern. Übernachtung zu Spezialkonditionen eben im Spitzenhotel Arosa Kulm Hotel und Alpin Spa, also auch die Badehosen einpacken, Abendbankett und musikalischer Rahmen. Letztes Jahr hatten wir dabei den Pepe Lienhardt, den legendären Schweizer Big Band Leader, bekannt natürlich durch seine jahrelange Begleitung von Udo Jürgens. Extrem sympathisch und das hat gegruft. Ich sage Ihnen, das war ein Vulkanausbruch der guten Laune. Am Schluss melden Sie sich jetzt an unter www.weltwoche.ch/ski. www.weltwoche.ch/ski. Skiwochenende für Leser, Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa. Und es ist ja auch nicht verboten, meine Damen und Herren, in dieser bleiernen Zeit auch etwas gute Laune zu haben. Das braucht man. Das ist auch motivierend. Das gibt Optimismus, wenn man Leute treffen kann in dieser zwanglosen Atmosphäre, die eben nicht vom Senkblei befallen sind, dass ihnen da politisch jeden Tag entgegenknallt. Eine Woche, die den Wahlkampf verändert hat. Ja, die deutschen bürgerlichen Zeitungen, die Mainstream-Zeitungen, FAZ, die Welt, die versuchen jetzt natürlich den Friedrich Merz gesund zu schreiben, gewissermaßen. Sie versuchen jetzt diese Niederlage oder dieses Desaster, das er da ja eigentlich erlebt hat, in einen Triumph umzudeuten. Man münzt das gegen die Linken, man münzt das gegen die Grünen und vielleicht gibt's in der düsteren Bilanz, die auch ich gezogen habe in meinen beiden Spezialsendungen, doch eine Erkenntnis, die man positiv würdigen mag. Ich glaube, Deutschland emanzipiert sich jetzt im Mainstream, ich sage jetzt mal im breiteren politischen Bewusstsein von den Grünen. Man hat gemerkt, dass diese Grünen, nicht die Grünen an und für sich, aber diese Grünen, die, mit denen kannst du keinen Staat machen. Die sind gegen die Marktwirtschaft, die sind gegen das Erfolgsmodell der Bundesrepublik, die sind gegen Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. Das sind eben stille Despoten, die den heimlichen Staatsstreich planen. Die Parteien, die demokratisch legitimiert sind und ihre Wähler aus der Demokratie ausbrandmauern wollen, die eben mit Brandmauern die Demokratie außer Kraft zu setzen versuchen. Ich habe darüber gesprochen in meiner Samstagssendung. Für mich auch ein SPDler hier ganz vorne dabei, Ralf Mützenich. Ich habe ihn eigentlich geschätzt in den letzten Monaten. Er schien mir immer sehr vernünftig, aber wie er hier die ganze Brandreden-Klaviatur, die ganze Polemik, die Demagogie, man muss es nicht anders, man darf es nicht anders, man kann es nicht anders sagen, so jetzt, die ganze Demagogie gezündet hat gegen die AfD, das war schon sehr bemerkenswert. Man muss das natürlich auch abbuchen als Wahlkampfexzess, aber wenn man das ernst nimmt, was sie sagen, dann ist das ein Angriff auf die Demokratie, weil SPD, Fraktionschef Mützenich hat gesagt, mit denen, da dürft ihr nicht einmal die Stimme bei einer Abstimmung akzeptieren. Und er hat versucht, mit diesen verbalen Drohgebärden die CDU, CSU wieder gewissermaßen in dieses faktische Einparteienkartell, in diese Käseglocke hineinzuziehen. Friedrich Merz, der CDUler, hat ja den sanften Versuch, den zaghaften Versuch unternommen, sich von dieser linken, linksgrünen und auch merkelianischen Geiselhaft zu befreien. Aber, und das muss man einfach in dieser Drastik sagen, er hat bei diesem Befreiungsversuch versagt. Ich meine, wenn du das schon machst, wenn du dieses Risiko auf dich nimmst, wenn du dich hier abnabeln möchtest von dieser Geiselhaft der Grünen und der Linken, ja, dann musst du es machen. Dann darfst du dich nicht die ganze Zeit noch entschuldigen und händeringend nach jener und nach dieser Seite verbiegen, nach hinten, vorne, rechts und links. Das geht nicht. Da musst du es durchziehen. Und er hat so am Schluss selber verstolpert. Er hat ja am Freitag nicht einmal in den eigenen Reihen eine Mehrheit gefunden. Und das hat er sich selber zuzuschreiben. Da stimmen jetzt diese Verschwörungstheorien und Dolchstoßlegenden in den Mainstream-Medien nichts. Wenn einer sich schon am Mittwoch, am Abend, nachdem er ja die Abstimmung gewonnen hat, hinstellt und sagt, ich bedauere das zutiefst, ja, dann bläst er Halali zum Angriff auf sich selbst. Das ist eine Ermutigung für alle Merz-Gegner und für alle Linken auch in den eigenen Partei, in der eigenen Partei. Bei die Merkelianer, die haben dann natürlich geradezu einen Ansporn bekommen, sozusagen einen Tritt in den Hintern, um jetzt den Merz anzugreifen. Und das haben sie auch gemacht. Und die frühere Bundeskanzlerin, das ist ja auch unglaublich, Angela Merkel, ich meine, meine Damen und Herren, sie hat sich ja dann zu Wort gemeldet und gesagt, so geht's nicht, also Merz muss aufhören, er darf doch nicht die Stimmen der AfD in Kauf nehmen. Ich meine, ausgerechnet Frau Merkel, die ja dieses Asylchaos, diese Asylmisere da heraufbeschworen hat, sie fällt jetzt noch, anstatt da selbstkritisch zu sein oder wenigstens zu schweigen, sie fällt jetzt noch ihren Parteikollegen in den Rücken, der versucht da diesen Scherbenhaufen, den sie angerichtet hat. Sie hat ihr politisches Kapital, ihre ganze Macht da eingesetzt, auch ihre Intelligenz, die sie zweifellos hat, um in diese falsche Richtung zu gehen. Sie muss doch auch sehen, dass das nicht so funktionieren kann. Jetzt fällt sie ihm in den Rücken, aber da ist eben Merz am Schluss dann auch selber schuld, wenn er sich schon gewissermaßen so seinen Gegnern ausliefert und da ist ihm dann am Ende alles auseinandergefallen. Er hat ja dann in der eigenen Partei nicht die Zustimmung gefunden. Und jetzt ist auch herausgekommen, habe ich bei Tichys Einblick gelesen, dass Merz und Baerbock noch Party gefeiert haben bei Armin Laschet zu Hause am Donnerstagabend. Ich meine, was ist denn das? Ich habe den Begriff Schmierentheater verwendet. Es ist wirklich ein Schmierentheater. Ich habe Zuschriften bekommen, die haben gesagt, es ist ein Affentheater. Leider muss man es dafür ernster nehmen als ein bloßes Affentheater. Nein, es war ein Schmierentheater, es war eine Inszenierung. Und man hat das jetzt gesehen, wenn die dann am Donnerstag zusammen Party machen bei Laschet, die Grünen, die CDUler. Das ist einfach der ganzen Situation nicht angemessen. Zuerst ruft man den politischen Ausnahmezustand aus, als gelte es, die Nazi-Horden in Schach zu halten. Das ist ja immer auch eine Diffamierung der Wähler, eine Diffamierung der Bevölkerung. Diese Politiker tun so, als sei da der deutsche Wähler eine blutrünstige Bestie, die da in Schach gehalten werden muss. Lass da die Wähler auf keinen Fall über die Brandmauer und ihre Vertreter auch nicht. Da kommt ein zutiefst undemokratisches Verständnis zum Ausdruck, meine Damen und Herren. Sie sehen, ich steigere mich jetzt schon wieder in eine Standortbestimmung hinein. Das ist die demokratische Mitte, als die sie sich selber bezeichnet. Aber meine Damen und Herren, so wie die tun, so wie die sich aufführen, ist das eine despotische Mitte, das ist eine diktatorische Mitte. Und was mich einfach stört als Historiker, ist diese flagrante Verharmlosung des Nationalsozialismus ohne Argument, ohne Begründung. Das wird einfach gemacht, um den politischen Gegner, um Millionen von Deutschen zu diskreditieren, zu disqualifizieren, anzuschwärzen, fertig zu machen und damit natürlich auch den außerparlamentarischen Widerstand hochzupeitschen. Diese Antifa-Banden und Krawallmacher, die dann auch noch bezahlt werden durch den Staat, Demokratieförderungsgesetz, aufgerufen auch durch CDUler, die sächsischen CDU-Vertreter, andere rufen ja auch auf zu Demonstrationen gegen die AfD, die wird dann faktisch an ihrem Versammlungsrecht gehindert, die Vorsitzenden kommen da gar nicht durch und die Grundlage von dieser aufgepeitschten Atmosphäre, die auch ins Gewalttätige ausschlägt, das ist also alles andere als normal, was da passiert. Für die AfDler wird dieser Wahlkampf zu einem Spießrutenlauf, meine Damen und Herren, und zugrunde liegt dem eine eklatante, eine schäbige Verharmlosung der Geschichte, ein schäbiger Missbrauch der historischen Tatsachen. Und die Belege, die man zu hören bekommt, das sind dann immer Aussagen einzelner AfDler, die man da gehört hat, ja, zur nationalsozialistischen Zeit, der frühere der jetzige Ehrenpräsident und frühere Vorsitzende Gauland, der muss sich das um die Ohren schlagen lassen mit seinem Vogelschiss. Ja, das war vermutlich eine der dümmsten Aussagen, die er in seiner politischen Laufbahn gemacht hat. Aber mein Eindruck ist einfach, dass das dermaßen hochstilisiert wird, diese verbale Entgleisung, dass es eben diesen Leuten gar nicht darum geht, hier sachlich zu diskutieren, sondern man benutzt diese verbale Entgleisung, um sie komplett überproportional aufzublähen. Und wenn man jetzt diese verbale Entgleisung eines zugegeben prominenten AfDlers, der sie auch besser wissen müsste, nimmt als Beleg dafür, dass die AfD eine Nazi-Partei ist, ja, dann macht man es ja noch viel grotesker als Gauland selber, denn das ist ja dann die allergrößte Verharmlosung, wenn man sagt, dass so ein dummer Ausspruch quasi gleichzusetzen ist mit den Schandtaten und Gräueltaten, die die Nationalsozialisten begangen haben. Das ist einfach ein Missbrauch der Geschichte, da müssten sich die Historiker zu Wort melden, da müssten sich alle diese wachsamen und woken Bürger, die Geschichtsbewussten, die Medienschaffenden müssten sich da zu Wort melden, aber auch die jüdischen Organisationen müssten doch einmal sagen, zu Freunde, jetzt reicht's dann langsam, wenn das alles Nazi ist, dann hat das überhaupt keine Bedeutung mehr, dann sind diese singulären, einzigartigen Verbrechen dermaßen verbanalisiert, veralltäglicht, dass sie auch überhaupt nichts mehr bedeuten. Und gleichzeitig stilisiert man dann diese Aussagen dermaßen hoch, dass doch jeder gewöhnliche deutsche Bürger, der jetzt nach den Schlagzeilen der letzten Monate zum Schluss kommt, was ist in unserem Land los? Das geht doch gar nicht. Ich kann ja nicht mal mehr meine zweijährigen Kinder da in einen Park schicken, ohne dass sie Gefahr laufen, erstochen, ermordet zu werden. Und jetzt reden die über so einen dummen Satz eines Politikers, aber es gibt auch andere Politiker in Deutschland, in der Schweiz und überall, die solche dummen Sätze machen. Also hier fehlt doch der Wille zur Sachlichkeit. Man merkt geradezu, wie man sich auf diese Begriffe stürzt, fast lauernd, weil man sonst offensichtlich keine Argumente hat. Und ich wünschte mir jetzt für Deutschland eine viel sachlichere Debatte, eine viel wirklichkeitsnähere Auseinandersetzung. Ist ja nicht so, dass die AfD die Wahrheit mit Löffeln gefressen hätte, aber sie ist in dieser Frage des migrationsgetriebenen Verbrechens ganz klar die glaubwürdigste Partei von Anfang an. Man müsste ihr doch eigentlich dankbar sein, dass sie all den Unmut, diese brodelnde Missstimmung in der deutschen Bevölkerung aufgenommen hat, ihr eine Stimme gegeben hat, weil eben diese sogenannte demokratische Mitte, die eigentlich eine despotische Mitte ist, weil die keinen Deut sich darum gekümmert hat, die haben das ja zugedeckt, die wollten sich um das überhaupt nicht kümmern, im Gegenteil. Man hat gesagt, es sollen immer noch mehr Leute kommen, zu viel und die Falschen, meine Damen und Herren, das ist doch das große Problem. Also anstatt auf die einzuprügeln mit hanebüchenen historischen Gleichsetzungen, müsste man sich sachlich damit auseinandersetzen und man könnte der AfD auch einmal Danke sagen dafür, dass sie eben diesen Unmut in demokratische Bahnen gelenkt hat. Wie das früher übrigens bei der CSU der Franz Josef Strauß gesagt hat, rechts von mir gibt es nur noch eine Wand, gibt es gar nichts mehr. Und damit hat eben die CSU ihren Auftrag erfüllt, eben auch die rechten Teile der Bevölkerung in die Demokratie einzubinden. Wenn Sie da einfach eine Brandmauer bauen, meine Damen und Herren, dann fördern Sie nur den Unmut. Noch ein letztes Wort zu Friedrich Merz. Er hat für mich also keine überzeugende, um nicht zu sagen, eine sehr schwache Performance gemacht in der letzten Woche. Und viele auch meiner deutschen Freunde fragen sich, ist das der Mann, der in dieser schwierigen Situation Deutschland reformieren, Deutschland wieder nach vorne bringen kann. Gut, er ist vielleicht im Moment nach wie vor der mit den besten Wahlaussichten, wobei wir wissen das nicht, wie das herauskommt. Vielleicht gibt es jetzt da noch eine Verschiebung nach der letzten Woche, aber er hat hier also wirklich, er ist über seine eigene politische Ungeschicklichkeit, über seine eigene politische Unfähigkeit gestolpert. Er hat das falsch gemacht. Und das Zweite, was ich auch interessant finde, ich meine, jetzt verbeißen Sie sich da händeringend in das Migrationsthema. Das ist natürlich zweifellos ein wichtiges Thema. Da geht es um die öffentliche Sicherheit. Da geht es natürlich um ja auch Fragen letztlich der rechtsstaatlichen Aufrechterhaltung des Rechtsstaatlichen in Deutschland, aber ein ganz anderes Thema, das ja völlig von der Bildfläche verschwunden ist, aber von einer bürgerlichen Partei genauso noch viel eindringlicher nach vorne gebracht werden müsste. Das ist die Wirtschaft. Ich meine, die Hiobsbotschaften, die sie täglich aus der Wirtschaft haben und die sich verschlimmern werden, weil Deutschland hat einen Kapitalfehler gemacht, einen geopolitischen Kapitalfehler. Man hat sich sozusagen den Amerikanern einfach um den Hals geworfen. Man hat alle Verbindungen mit den Russen gekappt. Man hat sogar diese Nord Stream Pipeline in die Luft sprengen lassen. Unter Billigung, vielleicht sogar unter aktiver Mitwirkung der Amerikaner. Ohne auch nur einen Pieps zu sagen. Und das ist ein Angriff auf die Hauptschlagader des deutschen Wohlstands. Das haben die einfach willenlos mit sich passieren lassen. Und mein Eindruck ist, dass die Deutschen, die sogar über den Kalten Krieg hinweg mit den Russen zusammengearbeitet haben, dass dieses Deutschland ist bei den Russen absolut unten durch. Jetzt kann man natürlich überheblich sagen, das interessiert uns gar nicht, das ist uns egal. Aber es dürfte den Deutschen nicht egal sein, weil das maßgebliche Auswirkungen hat auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, wenn sie diese Energie nicht mehr hat. Und es würde mich nicht überraschen, meine Damen und Herren, wenn die Amerikaner unter Trump mit Putin einen Deal machen und sagen, wir kaufen diese Nord Stream 2 Pipeline, die wir da indirekt kaputt geschossen haben, den Preis kaputt gemacht haben, und dann verkaufen dann die Amerikaner den Deutschen das russische Gas. Ich sage Ihnen, auf diese Situation wird es noch hinauslaufen. Und in Deutschland müsste man doch jetzt anfangen, wieder Kernkraftwerke zu bauen, damit sie hier wieder eine Energieversorgung haben. Aber vielleicht geschieht es diesen deutschen Politikern recht, dass sie jetzt eine derart wirklichkeitsfeindliche Politik machen, eine Politik, die den Wohlstand, den man so bewundernswert aufgebaut hat nach dem Zweiten Krieg, dass sie das alles in Grund und Boden wirtschaften, damit man wieder unten anfangen muss. Ich wünsche das niemandem, ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt, aber verzeihen Sie, dass man das in dieser Deutlichkeit jetzt hier noch einmal aussprechen musste. Wenn wir schon bei der Wirtschaft sind, was der Vorstandsumbau bei Porsche für VW bedeutet. Porsche, diese Supermarke, schauen Sie mal an, wie sich der Aktienkurs von Porsche entwickelt hat im Vergleich zu Ferrari, dann bekommen Sie Depressionen. Da wird eben auch, da ist eben auch der Wurm drin, meine Damen und Herren. Die FDP wird nicht in eine Regierung mit den Grünen eintreten. Das ist jetzt fast schon unfreiwillig komisch, was der Christian Lindner sagt. Ich glaube, sie werden tatsächlich nicht in eine Regierung mit den Linken eintreten, mit den Grünen eintreten, weil sie gar nicht in eine Regierung eintreten werden, weil sie möglicherweise gar nicht im Bundestag vertreten sein werden, die FDP. Da fragt man sich auch, in was für einem Paralleluniversum leben eigentlich diese Politiker? Das ist ja wie in einer Art Blase, abgeschottet von den Realitätsimpulsen. Die sind offensichtlich dermaßen durchgefüttert und durchgehätschelt, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, was da draußen passiert. Die Zollkriege von 2025 haben begonnen. Trump hat jetzt gegen China, gegen Mexiko und gegen Kanada, das ist rätselhaft, warum gegen Kanada, Strafzölle gemacht. Er will jetzt Kanada unter Druck setzen. Er hat sogar gesagt, Kanada solle den Vereinigten Staaten beitreten. Der Economist hat geschrieben, Kanada solle der Europäischen Union beitreten. Er streckt ja die Fühler aus in Richtung Grönland. Und eben, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Deal gibt, Grönland, Ukraine, Nord Stream Pipeline. Wir werden sehen, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, da werden wir noch einige Überraschungen erleben. Und dann schauen wir mal, was all diese Gutmenschen da in den Redaktionen sagen, wenn plötzlich diese territoriale Arrondierung jetzt der Amerikaner stattfindet. Meine Sympathien liegen bei aller Kritik natürlich auch in der freien Welt, bei den Amerikanern. Und mit Trump sehe ich auch das Potenzial für eine wirklich amerikanische positive Wende. Aber als Schweizer sage ich Ihnen, läuft es mir natürlich auch kalt den Rücken hinunter, wenn ich sehe, wie da jetzt einfach durchregiert wird. Übrigens interessant, Wladimir Putin hat in einem Interview in seinem Auto seiner, ich würde mal sagen, augenzwinkenden Bewunderung für Trump Ausdruck gegeben. Er hat gesagt, der Trump, der werde also in größtem Tempo Ordnung bringen in den USA, werde mit diesem ganzen Gender- und Woke-Zeug aufhören, und die Europäische Union werde sich dann vor ihm in den Staub werfen und brav mit dem Schwanz wedeln. An solchen Aussagen spüren Sie, dass die Russen natürlich Europa eigentlich haben fallen lassen. Die EU ist bei denen unten durch, Deutschland ist auch unten durch, das ist eine Tragödie, aber dahinter steht natürlich auch eine große Enttäuschung, eine Verletztheit, das habe ich immer wieder gemerkt, nicht nur über die Schweiz mit der Neutralität, aus russischer Sicht, zumindest mit denen ich gesprochen habe, das ist ja auch nicht die ganze Bevölkerung, ist ja unmöglich, die sagen, wir haben doch mit Deutschland so gute Beziehungen gehabt. Wir haben den Deutschen verziehen für all das, was sie getan haben im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt lässt man uns auf diese Art und Weise fallen. Das verstehen wir nicht. Und da muss man auch in dem Sinn Verständnis dafür entwickeln. Das ist eine ganz große Enttäuschung da für die Russen. Auch wenn sich Putin mit seinem Ukraine-Krieg verrannt hat, selbstverständlich, das Kalkül ist nicht aufgegangen. Ich kann das auch noch betonen und unterstreichen, damit die Gutmenschen da draußen zufrieden sind. Aber wir müssen uns doch nicht über die Fehler des Putin aufregen. Wir müssen uns doch darüber aufregen, was unsere Seite, die sogenannte unsere, aber als Schweizer bin ich ja auf keiner, die westliche Seite, der ich mich gefühlsmäßig zugehörig fühle und irgendwo auch politisch, aber das heißt nicht, dass ich da in einer Front mitmache. Was die für Fehler gemacht hat, das ist die entscheidende Frage an diesem Punkt. Zurück in die Heimat. Syrer wollen bislang lieber in Deutschland bleiben. Ja, das ist eben auch interessant. Die Syrer gehen eben nicht nach Hause. Die bleiben jetzt in Deutschland. Und das ist eben auch die Asylmisere. Da nimmt man Leute zum Schutz auf und ich kann Ihnen sagen, die Ukrainer werden auch nicht nach Hause gehen. Selbstverständlich nicht. Und übrigens, die Ukraine, die werden dann die Russen und die Amerikaner der EU überlassen. Diesen Trümmerhaufen dürfen dann die Europäer finanzieren, beziehungsweise die Deutschen. Da wird es dann Steuererhöhungen geben, da wird man sagen, es braucht mehr Abgaben und so weiter. Dann wird man versuchen, die Wohlhabenden noch mehr rauszupressen. Das ist die Situation. Darum brauchen sie in Deutschland eine ganz starke bürgerliche Politik mit Rückgrat, aber nicht eine, die sich laufend entschuldigt. Österreich, zum Schluss, ich habe es noch erwähnt, Schwarz-Blau geht mit Vier-Augen-Gespräch ins Finale. Also am Dienstag könnten sie eine Regierung haben. Bin gespannt. Herbert Kickl, der Einsamkeits-Champion, der Tourengänger, der Triathlonist, der da stundenlang Ironman macht, das ist ja auch eine spezielle Durchbeißerpersönlichkeit, auch nicht jedermanns Geschmack in Österreich, aber nach meiner Beurteilung aus der Ferne macht er das eigentlich sehr, sehr geschickt. Wir werden sehen, ob da eine bürgerliche Regierung zustande kommt. Die deutschen Politiker, die warnen ja, um Himmels Willen, nicht, was in Österreich passiert. Vielleicht sollten sie sich da an Österreich ein Beispiel nehmen. Und wenn wir schon bei Österreich sind, ein letzter Hinweis, verpassen Sie auf keinen Fall meine gestrige Pragmaticus-Sendung zum Thema Corona. Das war hochinteressant und auch für mich, also wirklich ein Augenöffner. Wir haben gesprochen unter anderem mit Anders Tegnell, dem schwedischen Freiheitsvirologen, könnte man sagen, dem Freiheitskämpfer, der ja den liberalen schwedischen Weg gegangen ist. Wir haben mit österreichischen Gesundheitsexperten gesprochen, einem Vertreter, der damals ganz vorne in der österreichischen Gesundheitsbehörde dabei war, einer der wichtigen Impulsgeber. Er hat gesagt, die Impfung in ihrer Wirkung überschätzt, in ihren Nebenwirkungen unterschätzt. Maskenpflicht ergab keinen Sinn, Impfpflicht ergab keinen Sinn, Schulschließungen waren falsch, das Einsperren von Jugendlichen grotesk falsch, man hätte von Anfang an auf Zielgruppen, auf gefährdeten Gruppen hinweisen bzw. differenzieren sollen. Die Bilder von Bergamo, darauf gehen wir auch noch ein, diese Lastwagen, das hatte gar nichts mit der Pandemie direkt zu tun, sondern mit der zusammenbrechenden Bestattungsverwaltung, mit der Bestattungsorganisation. Darum mussten die mit diesen Lastwagen ausrücken. Aber diese Bilder, ohne nachzudenken, hat das eine riesige politische Wirkung ausgelöst. Ich sage Ihnen, darum passen Sie auf, auch bei Kriegsbildern, die sind immer irreführend. Und Leute, die mit diesen Emotionen zündeln, vor allem Regierungen, denen muss man ganz stark misstrauen. Aber schauen Sie auf Pragmaticus unsere Sendung an, zu 5 Jahren Corona. Wirklich toll, was da meine Kollegen in Wien zusammengestellt haben mit Andreas Schnauder, dem Chefredaktor des gleichnamigen Magazins. So jetzt aber ein bisschen eine längere Sendung, aber es sind ja auch in Deutschland aufgewühlte Zeiten und da lässt man sich vielleicht auch manchmal etwas rhetorisch davontragen. Vergessen Sie nicht, das Skiwochenende, Gipfeltreffen der guten Laune, www.weltwoche.ch/ski. Zeige es Ihnen hier noch einmal. Würde mich freuen, Sie da zu begrüßen. in der sorgenfreien Schweizer Freiheitsbergwelt. Alles Gute, einen tollen Start in die Woche und ich verspreche Ihnen, ab morgen sind die Sendungen wieder kurz, crisp, knapp und kompakt. Bis dann.